Wir haben den Fußball erfunden. Das ist natürlich maßlos übertrieben, aber wir reden über Fußball. Wir, das sind
Binny Balzert,
Marc Posthaus,
Andreas Boller und als Gast
Michael Luyamula.
Michael, man hat so ein bisschen den Eindruck, Torhüter werden überhaupt nicht mehr gebraucht, wenn man sieht, was im Moment für Schützenfeste oder wie man sie nennen soll, Oktoberfeste auf den Plätzen stattfinden. Die Bayern schießen 20 Tore in einer Woche. In der Regionalliga gibt es 39 Tore in 9 Spielen. In der Bundesliga, glaube ich, 35. Was ist denn los? Braucht man keine Torhüter mehr oder sind die Torhüter zu schlecht?
Also erstmal herzlich danke, dass ich hier sein darf. Zu deiner Frage. Ich denke schon, dass man weiterhin Torhüter braucht. Vor allem auch bei uns jetzt im Wuppertaler SV. Also ich denke, dass wir eine Mannschaft sind, die jetzt in den letzten Spielen gezeigt hat, dass wir defensiv sehr gut stehen. Das ist natürlich nicht nur die Leistung vom Torwart, sondern generell die Mannschaft verteidigt. Wir haben auch gerade darüber geredet, ne? Vorne laufen die Jungs an. Dann haben wir Mittelfeldspieler, die ackern. Hinten die unsere Defensive, die Fünferkette, die steht auch sehr gut. Dementsprechend bin ich dann der Torwart, der dann am Ende des Tages die Bälle dann halten muss, die dann aufs Tor kommen. Gott sei Dank momentan nicht so viele. Und wie gesagt, deshalb ist der Torwart auch vor allem in unserem Spiel sehr, sehr wichtig, wenn ich so die Frage beantworten kann. In der Bundesliga natürlich ist es, ja, wolltest du noch was sagen?
Ja, ja, was ist in der Bundesliga los?
Ja, genau.
Werden die Stürmer besser oder,
ja,
oder legt man zu wenig Wert auf Absicherung? Also gibt ja jetzt so den Trend, halt eben zwei Innenverteidiger und der Rest halt eben sieht, dass er hochsteht, ja, an der Mittellinie und drauf.
Richtig, ja. Also vor allem in der Bundesliga ist das Spiel auch viel, viel dynamischer. So, und die Spieler sind technisch besser. Dementsprechend fallen auch mehr Tore. Ne? Also ich denke nicht, dass, also bei uns ist das vielleicht so in der Liga momentan, dass es wir relativ viele Chancen haben und dann nur vielleicht nur ein paar machen. Aber in der Bundesliga wird fast jeder Fehler bestraft. Dementsprechend ist es halt so, dass in der Bundesliga einfach mehr Tore fallen. Ne?
Uni, du bist Trainer. Ich weiß, dir gefällt das nicht so, Spielergebnisse 4-5 oder 3-7.
Ja, mir gefallen natürlich Spiele, wo viele Tore fallen. Aber meine Mannschaften sollten, wenn möglich, 0 spielen oder wenig Gegentore kriegen. Und zu der Geschichte, dass so viele Tore fallen, ich sehe das auch so ähnlich wie Mike. Also gerade in der Bundesliga ist natürlich eine unglaubliche Qualität an Offensivspielern. Und es ist wirklich so, es gibt Spieler, die nutzen jeden Fehler eiskalt aus. Aber es gibt auch Spieltage, wo relativ wenig Tore fallen. Aber was vielleicht noch so ein bisschen mit dafür spricht, dass so viele Tore fallen, ist, dass natürlich viele Mannschaften versuchen, so ein bisschen vorwärts zu verteidigen. Und wenn du dann das Timing nicht hast oder nicht diese richtige Intensität, um im Grunde genommen in so eine Pressing-Situation zu kommen, du wirst überspielt, fußballerisch überspielt, dann läufst du natürlich oft in Situationen, wo du 1-1 gegen Weltklasse-Spieler kommst und dann wird es natürlich unheimlich schwierig.
Und Marc, du verfolgst ja auch die Spiele des WSV. Im Prinzip haben wir beim WSV beides. Am Anfang der Saison hatten wir das mit den vielen Toren, das hat wehgetan. Und jetzt haben wir, sag mal, 4 Spiele mit Mike im Tor, ein Gegentor. Und natürlich aber auch selbst offensiv jetzt nicht die Torflut. Aber es sind 2 Phasen der Saison.
Ja, erstmal,
obwohl es erst 8 Spiele sind.
Erstmal muss ich sagen, haben wir ja hier im Raum die falschen Ansprechpartner sitzen, weil Mike kennt sich gar nicht aus mit vielen Toren und Önis Mannschaft, TSV Union, hat auch erst 2 Gegentore kassiert. Von daher ist das eine. Aber ja, es sind auf jeden Fall aktuell 2 Phasen und man sieht einfach aktuell beim WSV eine klare Entwicklung. Das hat Niklas Dams Freitag im Interview nach dem Spiel auch gesagt, wo du einfach siehst, ja, das hatte am Freitag auch mit Glück zu tun, natürlich, aber du erarbeitest dir dieses Glück auch. Und das ist einfach in den letzten Wochen passiert, dass du dir auch mal dreckig einen Punkt in Wiedenbrück erkämpfst oder mit ganz, ganz viel Herz und Leidenschaft 1-0 gegen Schalke gewinnst.
Und Mike, wie siehst du das als Torhüter? Wir sitzen da oben auf der Tribüne, sehen so von rechts nach links. Du siehst von hinten nach vorne. Die erste Halbzeit, da hatten wir so das Gefühl, da konnten die Schalker zwar das Spiel machen, aber gefährlich waren sie gar nicht. Spürst du dann, wenn auf einmal die Sache sich dreht? Weil die zweite Halbzeit bei dem 1-0-Sieg vom WSV, da hätte es ja nur auch anders ausgehen können. Also da kamen die Schalker ganz anders aus der Kabine. Aber wie spürt man sowas als Torhüter, wie sich so ein Spiel entwickelt? Weil du hast ja einen ganz anderen Blick als alle Zuschauer.
Also wenn ich die erste Halbzeit mit der zweiten vergleiche, war es vom Gefühl her so, dass wir in der ersten Halbzeit noch weitere Möglichkeiten hatten, um das Spiel halt wirklich zu entscheiden. Wir haben die Chancen halt nicht gemacht, dann ist es halt relativ normal, dass Schalke dann versucht, halt den Ausgleich zu erzielen und Druck macht. Natürlich merkst du es als Torwart dann, wenn die Mannschaft halt ein bisschen tiefer steht. Wir haben halt versucht, uns trotzdem vorzuschieben. Jedoch war es bei den Schalkern auch die haben es relativ gut gemacht natürlich. Ne? Also es ist auch eine Mannschaft mit Top-Spielern, Top-Potenzial, lassen den Ball sehr gut laufen. Dementsprechend ist es nicht so einfach gewesen. Aber wie du schon gerade gesagt hast, das, oder Marc das gerade auch gesagt hat, manchmal gehört es auch einfach dazu, mit Wille und Leidenschaft das Tor zu verteidigen. Und Gott sei Dank hat es jetzt am Ende des Tages gereicht.
Ich fand das ganz spannend, weil Jakob Fimpel, der Trainer von Schalke, mit seinem Trainerteam dann, als die Halbzeit begonnen hat, der ist nicht reingelaufen. Die saßen zu dritt oder zu viert, ich konnte das unten am Spielfeld dran sehen. Die saßen locker noch 6-7 Minuten dann unten, haben viel analysiert. Und ich glaube nicht, dass sie da auf Video das Spiel Schalke 04 gegen Darmstadt geguckt haben, sondern tatsächlich die zweite Halbzeit nicht geschaut haben, sondern tatsächlich analysiert haben. Also man hat sich einen klaren Plan geschmiedet und hat, glaube ich, dann erkannt, wo man dem WSV gegebenenfalls wehtun könnte. Und das hat man einfach in den zweiten 45 Minuten gesehen.
Wir drei haben ja nur vielleicht mal bei einem Trainingsspiel im Tor gestanden, haben also gar nicht das Gefühl für das Torwartspiel. Aber wie geht da bei dir der Puls hoch, wenn du merkst, jetzt wird es aber langsam eng, du merkst doch, was auf dich zukommt. Ja, also wie ist denn das Gefühl, wenn man als Torwart sieht, oh, jetzt kommen die Aufgaben, jetzt kommt irgendwie, und wie empfindet man das?
Ja, richtig, also wie du gerade gesagt hast, natürlich erfinde ich das auch so, dass jetzt die Aufgaben kommen. Also ich merke ja auch, die Schalker sind jetzt näher dran an meinem Tor. Dementsprechend versuche ich dann auch, Verantwortung zu übernehmen und versuche mit Kommunikation die Leute, meine Mitspieler wachzuhalten, auch noch mehr zu coachen, noch mehr darauf einzugehen, was im Spiel passiert. Ja, und ich, wie gesagt, es ist natürlich nicht einfach und auch nicht immer aufzuhalten, aber wir haben es einfach im Verbund geschafft. Das ist einfach eine riesengute Teamleistung. Wie gesagt, wir haben alle geackert und ich glaube, nach dem Spiel waren auch alle K.O., weil es wirklich einfach so war, dass wir einfach arbeiten mussten und das gehört zum Fußball dazu. Ich denke, das ist die Basis. Wenn man Real Madrid sieht, jetzt auch gegen jetzt in der Champions League, Stuttgart, ja. Gegen Stuttgart, das war ein wahnsinniges Spiel von Stuttgart, meiner Meinung nach.
Und doch rutscht einer durch.
Und genau, und so sieht's aus, ja, weil Real Madrid auch einfach zu dem Zeitpunkt, wo Stuttgart halt Vollgas gegeben hat, gearbeitet hat. Die haben geackert, die haben versucht zu verteidigen. Und am Ende des Tages reicht es auch für die.
Ja, der die Vergleich gewinnt. Real Madrid und Wuppertaler SV, ja, genau. Gefällt mir sehr gut. Komm bitte gerne wieder.
Ich habe dich beobachtet in Wiedenbrück. Da war das Spiel, war noch nicht mal die Auflaufphase. Da Wiedenbrück, da muss man sich in Vereinsheim, ist ein bisschen kleiner als im Stadion am Zoo. Da lagst du im Gang auf einer Gymnastikmatte und hast dich schon gedehnt. Das gehört dazu. Aber machst du auch so irgendwie autogenes Training, also um diese entscheidenden Phasen der Konzentration, um das irgendwie in den Kopf zu kriegen? Weil die Spiele sind ja auch zum Teil undankbar für dich gewesen, die letzten, weil die haben halt so gut verteidigt. Wenn was draufgekommen ist, dann waren das nur die ganz bösen Dinger.
Ja, ja. Also dazu kann ich nur sagen, dass ich versuche auch mit unserem Torwarttrainer und mit Wotzi zusammen, generell im Torwartteam sehr, sehr gute Arbeit schon vorzuleisten. Das bedeutet, wir sagen uns immer, train hard or train how you play. Das bedeutet, wir trainieren wirklich sehr, sehr hart. Und wir versuchen auch bei solchen Situationen immer das Bestmögliche rauszuholen. Dementsprechend fällt es mir im Spiel auch einfacher. Wenn wir, sage ich mal, im Training auch, also der Gabo fordert uns einfach sehr, sehr viel. So, ne, er erwartet sehr, sehr viel von uns. Wir arbeiten sehr detailliert und das hilft mir im Spiel einfach auch enorm weiter. Und zu deiner Frage bezüglich des autogenen Trainings, also das machen wir auch, aber ich denke auch, dass es viel mit Psychologie zu tun hat. Ne? Also ich arbeite auch mit Psychologen, Sportpsychologen zusammen, wo wir uns auch monatlich, wöchentlich unterhalten, einfach mal 10 durchgehen oder auch in Situationen, nicht nur wenn es schlecht läuft, sondern besonders auch wenn es gut läuft, wenn man einfach mal bespricht, okay, wie sieht's aus, wie motiviere ich mich weiterhin, was nehme ich mir im Spiel vor, auch zum Beispiel als Torwart kann man sich vornehmen, okay, ich habe heute zum Beispiel 10 Abstöße, davon möchte ich 8 am Mann bringen, so, das ist schon mal eine gute Quote, oder ich habe 3 Flanken, die im Spiel sind, davon möchte ich bei 2 rauskommen. Das sind halt so Punkte, die ich mir versuche, auch vor dem Spiel vorzunehmen. Und wie du auch sagst, ne, die letzten Spiele waren halt relativ undankbar, aber da nehme ich mir vor, okay, wenn ich dann jetzt gebraucht werde, dann muss ich halt da sein und auf Point sein, sage ich mal, zum Punkt da sein und einfach ja, meine Leistung dann abrufen. Genau.
Und ihr würdest du gerne Torhüter sein, wenn ich nochmal... hört sich
bestimmt irgendwie nicht. Also das undankbar ist die Position, die mir am weitesten entfernt ist, wenn ich ehrlich bin. Wie ihr wisst, habe ich ja einen Bruder, der selbst Torwart war. Der ist auch gleichzeitig Torwarttrainer bei uns. Wow. Torhüter ticken halt so ein bisschen anders. Früher wurde ja gesagt, Torhüter und Linksaußen haben beide...
Linksaußen war ich dann, ne? Ja, genau.
So weit würde ich jetzt nicht mehr gehen. Aber trotzdem ist es so, die mentale Anspannung für einen Torwart ist schon extrem. Also da musst du gut kanalisieren, du musst gleichzeitig eine gewisse Aggressivität haben, aber auch die Ruhe ausstrahlen auf die Mannschaft. Dazu kommt noch, dass natürlich heutzutage die Torhüter nicht nur mit den Händen gut sein müssen, sondern auch mit den Füßen gut sein müssen. Bist du, also das sieht man eindeutig, dass du im Spielaufbau gute Aktionen auch hast. Meiner Meinung nach auch sehr wichtig für eine Fußballmannschaft, die selbst ein Spiel kreieren will. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, unser Torwart Nico Edelmann ist ein sehr guter Torwart und gleichzeitig auch ein guter Fußballer. Also man kann mit ihm von hinten wunderbar ein Spiel aufbauen und ja, das ist heutzutage sehr komplex für Keeper. Das ist nicht so einfach, finde ich.
Und dann kommt ja noch hinzu, dass Michael und generell Torhüter einfach mental stark sein müssen, weil einfach klar ist, wenn du einen Fehler machst, dann wird er häufig direkt mit einem Gegentor bestraft. Und es ist bei Michael so und bei allen anderen Torhütern auch so, die beim WSV gespielt haben, sie sind irgendwo immer in der Vorbereitung des Spiels abgekapselt von der Mannschaft. Sie machen ihr eigenes Ding, die gehen 5 Minuten vorher rein, die kommen 5 Minuten vorher raus. Und es ist nochmal, glaube ich, mental nochmal eine ganze Ecke schwieriger.
Ja, und das Problem bei den Torhütern ist, dass die Position nur einmal besetzt werden kann.
Richtig, genau.
Du hast das ja auch in deiner Laufbahn erlebt, dass immer wieder der Kampf mit dem Konkurrenten auf der Position, aber ein Mitspieler. Und das fing an in der Jugend wahrscheinlich, schon bei Borussia Dortmund. Da kann ich mir vorstellen, du bist in Neumünster geboren, ist
richtig,
das richtig?
Genau.
Und bist nach Dortmund. Ja. War das die erste große Station oder hast du richtig Vorher schon noch Vereine gehabt?
Nee, tatsächlich war Dortmund die erste große Station. Ja, ich bin damals lustigerweise mit Hüseyin Bulut, der hat letztes Jahr hier auch beim WSV gespielt. Ja,
rechts außen.
Richtig, den hätten wir noch ganz gerne da, hier. Der ist jetzt leider in der dritten türkischen Liga.
In Izmir bei Altınordu Izmir. Ja.
Genau, richtig. Und wir sind beide gleichzeitig, glaube ich, mit 10 oder 11 Jahren zu Dortmund gewechselt und haben halt die komplette Jugend dort verbracht. Und da, wie du schon sagst, gab es auch sehr großen Konkurrenzkampf. Richtig. Also Borussia Dortmund ist halt der größte Verein halt in der Umgebung gewesen. Und kannst du dir vorstellen, dass jeder einzelne Junge, der auf der Straße rumläuft, sehr gerne für Borussia Dortmund gespielt hätte. Nicht nur dortmundweit, sondern auch schon Nordrhein-Westfalen, ganz Westfalen, genau, richtig. Ja. Und teilweise ab der U16, U15 fängt es auch schon international an. Dementsprechend ist der Konkurrenzkampf riesengroß. Jeder möchte deinen Platz haben, deine Position haben. Aber da lernst du das als Kind auch schon, beziehungsweise als Jugendlicher, dass du dich da durchsetzen musst, dass du auch ruhig bleiben musst, auf deine Chance warten musst. Ja, die Erfahrung musste ich machen. Ich habe in der Jugend relativ viel gespielt zu Beginn, dann zum Schluss nicht mehr. Und dann gab es halt die Entscheidung, wenn ich mal so vorwegnehmen kann, also ob ich jetzt bei Borussia Dortmund bleibe, in der U23 wieder auf der Bank sitze oder ob ich dann eine andere Sache mache und vielleicht eine andere Erfahrung sammeln möchte, aber spiele. So, und dann kam die Möglichkeit für mich, nach England zu wechseln. Das war für mich eine Riesenchance. Dort habe ich dann auch gespielt in der U23 von Birmingham City. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit, nicht nur sportlich, sondern natürlich auch persönlich. Man hat sich da weiterentwickelt.
Sprache.
Richtig. Neue Sprache, eine neue Kultur. Viele Nationalitäten. Man hat den Vielfalt kennengelernt im Fußball. In England ist es halt so, dass da Waliser sind, Schotten sind, Irländer sind, die Sprachen sind alle unterschiedlich teilweise.
Schotten kann man nicht so ganz gut verstehen. Ist so ähnlich wie ein Deutscher, der jetzt irgendwie in Schweizerdeutsch
da. Ja, richtig, genau.
Du verstehst wahrscheinlich kein Wort. Genau.
Vor allem auch ein anderer Fußballstil.
Auf jeden Fall.
Und gerade für Keeper ist das ja da nochmal was ganz
genau,
anderes, glaube ich.
Richtig, genau. Also für Keeper vor allem ist das nochmal was ganz anderes. Also ich habe noch ein anderes Torwarttraining kennengelernt. Ja. Wie gesagt, es war eigentlich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
Sind die Weihnachtsfeiern wirklich so legendär, wie sie
beschrieben? Ja, tatsächlich musste ich, also wir haben gespielt, also nicht an Weihnachten, aber am Boxing Day.
Genau, zweiter Weihnachten.
Richtig, genau. Also in der Zeit sind dann, glaube ich, innerhalb von 7 Tage 3 Spiele oder sowas. Ne? Also das war schon wirklich Wahnsinn. Aber wie gesagt, das war eine Zeit, die ich niemals missen werde und das kann ich auch jedem Jugendlichen, der jetzt zuhört, auch weiterempfehlen.
Ja, aber hat wahrscheinlich nicht jeder die Chance, dass er irgendwo da Fußball spielen kann. Und die deutschen Torhüter, haben die da den guten Ruf? Oder wie ist
das? Wurde auch The German immer genannt. Ne? Also ja, also es war schon sehr schön. Ja.
Einige Stationen, ich kenne nur Hungerford.
Hungerford, ja.
Ich kenne den Bär von Hungerford. Kennst du den?
Leider nicht.
Das ist ein Hotel da.
Okay, ja, guck mal, weißt du mehr als ich.
So ein uraltes Ding da. Ja. Ist ja Südengland.
Gell? Richtig, genau.
Das ist nicht so der klassische Fußball-England wie Manchester oder Liverpool.
Ja.
Aber trotzdem ist eine tolle Gegend da.
Auf jeden Fall, ja. Also es war dann halt so, dass ich dann dort ausgeliehen wurde. Und eine Leihe in England bedeutet, dass ich halt von Montag bis Freitag bei Birmingham City oder U23 oder einer ersten Mannschaft trainiere, aber nur fürs Wochenende dann bei Hungerford spiele. Ist halt so, dass es sehr üblich in England, dass die jungen Spieler, die schon relativ viel Potenzial besitzen, dann nicht mehr in der U23 spielen, sondern ausgeliehen werden, um im Herrenbereich Erfahrung zu sammeln. Das wäre jetzt genau so ein Beispiel, wenn jetzt einer von Bayer Leverkusen oder ein junger Spieler von Bayer Leverkusen in der ersten Mannschaft keine Chance bekommt und dann halt zum Wuppertaler SV ausgeliehen wird, um dort Spielpraxis zu sammeln. Das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der Spieler kommt stärker zurück und der sammelt halt Erfahrung. Auch im Herrenbereich, auch unter Druck, mit einer riesigen Fanszene, damals auch bei Hungerford. Und ja, das war für mich halt eine optimale Situation. Und dort habe ich mich bewiesen bei Hungerford. Ich habe eine sehr gute, relativ gute Leistung gebracht. Dementsprechend kam dann ein Jahr danach eine Möglichkeit. Das war dann halt Crawley Town. Ist auch South London, also im Süden Englands. Das war halt auch eine brutale Saison dann. Ne? Also es war dann zum ersten Mal, wo ich dann gesehen habe, okay, das ist ein professioneller Bereich. League 2 ist im Vergleich zu Deutschland so die dritte Liga so ungefähr. Mhm. Und ja, da ging es auch zum ersten Mal richtig ab. Da habe ich zum ersten Mal so den... Das war der erste Eintritt sozusagen im Profifußball. So, dort habe ich dann auch nicht gespielt, erst einmal um deine Frage zu beantworten. Da hatte ich auch erstmal nur auf der Bank, aber allein die Emotionen aufzunehmen, die Art und Weise, wie dort trainiert wird, wie dort gearbeitet wird, auch von der damaligen Nummer 1, Glenn Morris hieß ja damals, zu lernen. Der war damals doppelt so alt wie ich. Ich war, glaube ich, 19 und er war 38. So, und generell für mich als junger Torhüter war es dann halt sehr, sehr wichtig, mal zu sehen und zu erleben, wie es dann wieder dort der Fußball gespielt wird, wie er sich auch entwickelt, wie ich mich auch entwickle, das war wirklich sehr, sehr wichtig. Und er hätte natürlich auch dort den bösen Onkel, sag ich mal, spielen können und einfach nicht mittrainieren können oder halt kein Gas geben, aber ganz im Gegenteil, das war nochmal eine Chance für mich, ich habe da Vollgas gegeben und davon habe ich profitiert.
Aber da hast du auch trainiert? Also da war es nicht genau so, dass du bei Birmingham von Montag bis Freitag warst und dann war, sondern da warst du
dann da musste ich umziehen. Also bei Birmingham war es so, dass ich halt Hungerford war dann London, dann durfte ich dann halt samstags dort spielen. Mhm. Aber wo ich dann halt in die League 2 gegangen bin, da war es klar, war ich fester, genau. Ich musste dann wirklich umziehen und genau, habe dann da fest sozusagen gespielt. Also war auch eine Laie, aber ich musste dort fest die Woche
drin. Und das stelle ich mir halt so von der Erfahrung, auch wenn du jetzt nicht gespielt hast, weil das ist doch bestimmt unheimlich wichtig, dass du mit gestandenen Spielern, League 2, das ist, wenn du sagst, dritte Liga Deutschland, das ist dann auch wirklich Profifußball und da geht es dann auch richtig zur Sache.
Also, auf jeden Fall.
Da ist dann Konkurrenzkampf angesagt, da sind die Spieler am Wochenende, die wahrscheinlich auch sehr robust, sehr körperlich sind. Richtig, genau. Und wenn du dann natürlich so eine Torlegende vor dir hast, der aber gleichzeitig dich auch so ein bisschen unterstützt, ist das doch eine super Geschichte.
Genau, das ist richtig zusammengefasst. Das ist war genau so.
Ja, sieht man ja so. Manchmal gibt es ja einen League-2-Club, der es auch im FA Cup ziemlich weit bringt. Und dann sieht man, was da abgeht.
Ja, gerade die Cup-Wettbewerbe in England sind auch so, das ist auch nicht klar, wenn eine Premier League-Mannschaft oder eine aus der First Division eine Mannschaft bei einem Außenseiter spielt, da geht es dann auch schon mal richtig zusammen.
Womit wir ja fast beim WSV wären. Ja.
Weil am Mittwoch ist ja ein Spiel. Ne?
Ja, nur, aber jetzt... die Erfahrungen, die der WSV ja letzte Saison gemacht hat mit Altstaden. Kennst du die Geschichte?
Ich habe dich gehört, ja, darüber gesprochen.
Der Marc kennt die auch, die Geschichte.
Also, jährt sich bald.
Wie gesagt, jährt sich bald. Ja, werden schon irgendwie dann in den Altstaden, werden dann irgendwie so Blumensträuße verteilt an dem Tag, weil die das
wird wahrscheinlich... Das ist jetzt ein offizieller Feiertag in Altstadter. Ja, genau. Gibt es ein großes Fest jetzt zum Einjährigen.
Irgendwie die Statue von, wie heißt der berühmte Spieler?
Raphael Steinmetz. Ich weiß nicht, die Statue, ob die nicht jetzt wieder abgebaut wurde, weil er ist ja nicht mehr da.
Er ist nicht mehr da. Aber ja, das ist eben der liebe Pokal und den haben wir jetzt auch am Mittwoch. Das ist jetzt ein ganz, ganz großer Sprung, aber es waren ja noch ein paar Stationen noch dazwischen. Ja. Also du bist wieder zurückgekehrt nach Deutschland zu Lotte, war das nächste?
Nee, das war Lübeck.
VfB Lübeck.
Bezüglich Pokal, in England tatsächlich, haben wir auch mit Crawley Town gegen Norwich City gespielt. Wow. Ja. Zu dem Zeitpunkt war das halt eine Premier League-Mannschaft.
So. Ja.
Und da,
Farke.
Richtig, gegen Daniel Farke.
Stiepermann.
War dabei?
Ja, ich weiß nicht, ob er gespielt hat, aber Fährmann hat gespielt.
Ja.
Ich glaube, Vrančić.
Oh, ja.
Genau.
Marionsfuß.
Ja. Ja, richtig. Ja. Christoph Zimmermann, Zimbo, von Darmstadt jetzt. Ich kannte ihn noch von Dortmund-Zeiten.
Auch der Stürmer, der Finne vorne.
Timo Pukki.
Pukki, genau. Der auch auf Schalke war, genau.
Der war nicht da, der aber ich glaube, es ist Rebeni. Damals,
genau. Von Paderborn.
Und, richtig, von Paderborn. Und du musst dir vorstellen, oder ihr müsst euch vorstellen, die haben dann auch teilweise Deutsch gesprochen auf dem Platz. So, und in England, in England bei uns im Stadion gegen Daniel Farke kannte ich zu dem Zeitpunkt auch, weil er bei Borussia Dortmund damals halt war. Und ich durfte da damals als U19-Spieler auch oben mittrainieren. Und ja, wir haben uns dann alle nochmal in England getroffen und tatsächlich haben wir sogar das Spiel gewonnen.
Wow.
Also das war auch eine sehr, sehr, sehr schöne
Sensation.
Ja. Ja, richtig, genau. Wird als Viertligist gegen eine Premier League-Mannschaft zu gewinnen, das war auch Stand heute, glaube ich, mein größtes Spiel. Ne? Also gegen einen Premier League-Verein in einem Pflichtspiel zu spielen.
Ach, du hast gespielt?
Ich habe gespielt, genau. Super,
ja. Wie habt ihr das gewonnen?
1-0. 1-0.
Das 1-0.
Ja, 1-0. Genau. Und wie Wahnsinn. Gesagt, das war wirklich eine sehr schöne
Zeit. Zu Hause?
Dann? Zu Hause bei uns, ja. Genau.
Wie viel passen da rein?
Ich glaube, da waren ca. 6.000, 7.000 Zuschauer ja. ungefähr.
Ja,
genau. Ja, richtig, das war halt
die Kanarienvögel, wie heißt
genau.
die? Canaries. Ja. Ja. Oh Mann, ja.
Richtig.
Stiepermann, wie gesagt, den hatten wir das Vergnügen, der kam hier nach Wuppertal ja, und richtig. Hat uns erfreut. Also ich sage immer, wenn man gar nicht mehr weiß, was man im YouTube gucken soll, 1. FC Düren gegen... Nee, WSV gegen 1. FC Düren. Nochmal gucken wir den Ball
in rein. In Oberhausen.
Wie er den Ball reinnagelt, in Oberhausen.
Okay.
Es ist eines, ich finde, eines der tollsten Tore, die ich je gesehen habe. Der Torhüter stand auf der Linie und suchte den Ball. Der war aber schon längst hinten im Winkel eingeschlagen. Unvorstellbares Tor. Ja, so klein ist die Welt, Fußballwelt
manchmal. Ja, richtig. Gell? Aber spannend, wenn man so Michaels Geschichten hört, dann auch aus England und wo er schon dann in der Jugend alles gespielt hat und dann nach Lübeck richtig, und Lotte genau. war ja und Wuppertal, dann denkt man, man sitzt hier vielleicht mit einem 35-Jährigen, der gerade im Herbst seiner Karriere ist, aber der Mann ist gerade einmal 25 Jahre alt und hat noch ganz, ganz viel vor sich.
Das ist das Gute daran, gell? Dass du das alles schon erlebt hast, nicht sich so gezogen hat wie Kaugummi.
Richtig, genau. Ja, vor allem jeder Spieler hat so seinen Weg, ne? Und das ist halt dein Weg und ich finde das auch super. Also du hast schon einiges gesehen und davon kannst du nur profitieren jetzt auch für die Zukunft. Und 25 Jahre für einen Torwart, da hast du noch ein paar Jährchen. Also,
ja.
Wer weiß, wo dein Weg noch hinführt.
Ja, meinetwegen soll er die nächsten Jahre im Tor des WSV stehen. Das läuft ja bisher ganz gut. Aber der Fußball ist ja nun mal sehr schnelllebig.
Ja, aber man sieht jetzt gerade Torhüter aktuell, Ter Stegen verletzt sich, die gewinnen 5-1, glaube ich, in Villarreal.
Lagen zurück und haben dann 5-1 gewonnen. Ja,
und genau. Dann passiert sowas. Das ist natürlich der Feld...
So 6 bis 8 Monate habe ich
gesagt. Es gibt ja noch, ich glaube, es gibt noch keine offizielle Diagnose, aber ich glaube, vieles deutet darauf hin, Kreuzbandriss, also der ist schon schlecht aufgekommen. Ja. Ich habe die Szene gesehen und habe dann auch schnell
ausgemacht. Also kann ganz schnell gehen, leider. Und ich glaube, wenn Manuel Neuer das gewusst hätte, ich glaube, er ist zurück aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, um den Platz für Ter Stegen freizumachen.
Ja, dann glaube ich
jetzt nicht. Für,
weiß ich
nicht. Für, nein, das ist aber der Druck durch... Ja. Der Druck, den Ter Stegen gemacht hat, indirekt, nicht direkt als Person, aber über die Öffentlichkeit, weil alle Ter Stegen gefordert haben. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt gewesen für ihn zu sagen, bevor die mich irgendwie da rauskicken
gehen. Das könnte sein.
Denn alle anderen machen nicht den Druck wie der Ter Stegen. Ja. Ter Stegen hat wirklich auf ihn als Person oder als Torhüter, als Stammtorhüter Druck gemacht. Und die anderen schaffen das im Moment noch nicht. Der Nübel ist noch ein bisschen wackelig und die anderen sind auch schon, Trapp ist vielleicht schon eher am über den Zenit hinaus. Der ist ja auch, jetzt wird auch diskutiert in
Frankfurt. Ortega ist stark, aber spielt einfach zu selten bei City.
Bei Manchester.
Aber
das ist ja auch
Baumann.
Zeigt ja auch, was als Torhüter möglich
ist. Richtig. Ja. Also Deutschland hat kein Torhüterproblem und trotzdem ist es gut, dass, also es ist nicht gut, dass Ter Stegen sich verletzt hat. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber es ist besser für die deutsche Nationalmannschaft, dass es jetzt gerade in der Phase passiert, wo jetzt kein Turnier gerade ansteht. Aber es ist natürlich eine super schlechte Nachricht. Und wenn man auch über Ter Stegen spricht, der hatten wir schon vor der Folge eben mit Uni, habe ich schon darüber gesprochen, der so viel Pech einfach hat, der lange auf seine Chance gewartet hat, dann Nummer 1 war, dann hat er sich am Rücken verletzt. Dann gab es die Nachricht, dass Neuer im Tor steht bei der EM. Jetzt ist Neuer zurückgetreten, Ter Stegen eigentlich dann jetzt die klare Nummer 1, jetzt verletzt er sich
blöd gelaufen,
schwer am Knie, also es ist Wahnsinn und er spricht ja dafür, was Andreas dann auch eben gesagt hat, dass es auch leider bei Torhütern immer sehr schnell gehen kann und es ist einfach wenig planbar.
Aber auch Mike, das ist ja irgendwo auch für den Christian Wozniak ist ja eine schwierige Situation, weil er hat ja nur in der Phase, wo alles schlecht lief, war er noch ein, oder war er wahrscheinlich der Beste oder der Stabilste in der Mannschaft. Und trotzdem gab es den Wechsel und trotzdem hat der Wechsel sich ausgezahlt. Also, aber es ist klar, der ist so nicht so weit weg von dir. Also das ist jetzt nicht, weil du bist nicht für ihn ins Team gekommen, weil er es schlecht gemacht hat, sondern aus anderen Gründen. Und das ist ein Unterschied, als wenn man sagt, ein Torhüter, der hat uns jetzt nur wirklich Punkte gekostet ohne Ende. Aber wie empfindet ihr das? Also ist das normal, das muss man mit leben und muss man mit umgehen.
Und wie ist auch dein Verhältnis zu Wotzi? Wie ist so ein Torhüterverhältnis?
Ja, also, das ist spannend. Ja, richtig. Also ich bin ganz ehrlich, Wozniak und ich verstehen uns erstmal sehr gut menschlich, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Ja, das ist halt leider für ihn persönlich auch wahrscheinlich schwierig. Ne? Ich kann mir das vorstellen. Natürlich war auch selbst in der Situation sehr oft, dass ich auch mal aus dem Tor geholt wurde und solche Geschichten. Aber das ist halt der Sport. Ne? Also natürlich habe ich es momentan einfach das richtige Timing gehabt. Ne? Also jetzt hätte ja auch anders laufen können, dass ich vielleicht in der Anfangssaison gespielt hätte und ich vielleicht die ersten 4 Spiele verloren hätte oder nicht so erfolgreich lief. Und dann hätte er jetzt im Tor gestanden und es lief. Also es ist halt wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. So. Das ist halt einfach, wie gesagt, Timing. Auch gehört auch natürlich ein bisschen Glück dazu. Aber wie auch Marc gesagt hat, das arbeitet man sich auch irgendwo. Das wurde mir jetzt auch nicht geschenkt, dass ich jetzt im Tor stehen darf, sondern ich habe oft dafür hart gearbeitet. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt so weitergehen kann. Wie gesagt, nochmal, unser Verhältnis ist top. Und wir arbeiten und pushen uns beim Training gegenseitig und versuchen uns auch beide einfach zu Bestleistungen zu drängen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist wie auf jeder anderen Position. Konkurrenzkampf ist halt enorm wichtig für das Team. Wenn dein Konkurrent einfach nicht mehr Vollgas gibst und du dann einfach sozusagen La Paloma Urlaub machen kannst, dann bringt das dir auch nichts.
Und deswegen ist auch gut, dass jetzt gerade einfach die Verletzten wiederkommen. Richtig, also es läuft jetzt gerade in dieser Phase fußballerisch nicht immer alles super beim WSV, aber es läuft einiges in die richtige Richtung. Natürlich ist jetzt der Fußball sehr schnelllebig. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, wir haben nach Hohkeppel mal hier zusammengesessen, man musste sich wirklich große Sorgen um den WSV machen, viele Gegentore, ja auch wenig hat funktioniert auf dem Platz. Und jetzt sitzen wir hier 6, 8 Wochen später und können eigentlich entspannt auf die Tabelle schauen. Das habe ich nicht erwartet, ich habe es mir erhofft, dass der WSV sich daraus arbeitet. Aber man muss auch immer so ehrlich sein, das Programm der nächsten Wochen, jetzt mal Pokal ausgenommen, mit Rödinghausen, mit Düren, mit Gladbach und Köln und was da alles auf einen zukommt, Bocholt, das ist schon knackig. Es ist nicht klar, dass es so bleibt, aber ich finde, dass der WSV jetzt ein stabiles Fundament gebaut hat. Er kriegt wenig Gegentore, er verteidigt mit Leidenschaft, er ist vorne immer für ein Tor gut. Und, wie gerade anfangs gesagt, es kommen verletzte Spieler zurück, was, wie Michael sagt, den Konkurrenzkampf dann stärkt.
Also alles richtig, sehe ich genauso. Auch die nochmal auf die Konstellation bei den Torhütern. Ist auch für einen Trainer auf jeden Fall gut, dass er weiß, er könnte beide Keeper bringen. Also sowohl dich als auch den Wozniak, muss man ganz ehrlich sagen.
Bin ich jetzt die Trainerfrage, wie willst du am Mittwoch aufstellen?
Also ich habe jetzt gelesen, dass der Trainer gesagt hat, wir machen keine Experimente, deswegen würde ich auch die momentane Nummer 1 spielen lassen. Ich würde Mike nicht, weil er jetzt hier sitzt, sondern wenn er das ankündigt, dann auch wenn das natürlich nicht heißt, dass er Wozniak nicht vertraut, also das soll das nicht heißen, aber wenn er sagt, es gibt keine Experimente, dann würde ich die momentane Nummer 1 auch spielen lassen. Dann, nur worauf ich nochmal zurück wollte, ich finde auch, obwohl ich Wozniak persönlich nicht kenne, ich glaube, dass Wozniak ein sehr kollegialer Spieler ist. Also das hat man letzte Saison gesehen, als Grave im Tor war, am Anfang des Jahres und er einige Mal gepatzt hat und wie er auch gesagt hat, vielleicht sollte man da auf der Torhüterposition mal nachdenken.
Ja.
Und ich finde, der Wozniak hat auch den Grave immer wieder unterstützt. Also der hat nicht darauf gewartet, dass sein Konkurrent Fehler macht, damit er unbedingt spielt. Natürlich will er spielen. Aber man konnte an der Körpersprache sehen, dass er da auch mitleidet, weil der ist auch Torhüter, der weiß, wie das ist, wenn man mehrere Spieler vielleicht mal patzt. Und es ist auch schön zu hören, dass ihr ein gutes Verhältnis habt, finde ich. Ne? Und am Ende muss der Trainer dann entscheiden.
Richtig, genau.
Und trotzdem ist die persönliche Enttäuschung von Wozniak
kann man 100%
nachvollziehen, ne? Weil wenn man jetzt zurückblickt auf das letzte Jahr, da war er nun mal der Herausforderer und jetzt ist ihm quasi der Platz im Tor weggenommen worden. Ja. Und jetzt muss er hinten anstehen und so gut es für die Mannschaft läuft, für Wozniak selber, für seine persönliche Situation als Torwart, ist es natürlich nicht gut, auch wenn die Mannschaft immer über allem steht, aber Fußballer sind nun mal dann auch Individualisten und müssen auch irgendwo an sich denken.
Aber ich finde, und das ist auch, was ich als Trainer meinen Spielern immer sage, am Ende entscheidet der Trainer, nicht der Konkurrent entscheidet, genau. So du spielst jetzt nicht, sondern der Trainer. Also wenn es ein Problem gibt, muss man zum Trainer gehen
und nicht schlechte
Stimmung machen, weil schlechte Stimmung schadet allen.
Ja, richtig. Ja, ich denke, es ist vielleicht ganz gut, dass so zwei Torhüter auf Augenhöhe da sind. Das hatten wir nicht immer. Ich glaube, zwischen Sebastian Patzler und Paul Grave, da gab es dann den Erfahrenen und dann den Youngster.
Genau.
Und das war dann vielleicht ein Verhältnis, was dann nicht so gut zusammengepasst hat. Mike, ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal gesehen haben, hast du bestimmt vergessen, das war im VIP-Raum im Stadion am Zoo. Du bist gerade beim WSV angekommen. Ich glaube, hast gerade erst den Vertrag unterschrieben und die Slowenen waren da. Kannst du dich noch an die Situation erinnern?
Ich weiß es noch, ja, richtig.
Ja, und das war ja alles ein bisschen aufregend, sagen wir, für unsere Verhältnisse, die Journalisten. Und dann wurden Interviews mit dem Fernsehen gemacht. Und du weißt ja auch, wer bei den Slowenen im Kasten steht. Ist das so ein Spieler, wo du sagst, Jan Oblak, das ist einer, der ein Vorbild sein könnte, oder wer ist überhaupt dein Vorbild?
Ja, also sehr, sehr gutes Thema. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an die Szene, dass ich da auch hochgegangen bin. Ich glaube, war das an der Tür,
wo wir uns da gesehen haben? Ja, ihr habt ein Foto gemacht.
Genau, richtig, ja.
Vor dem WSV-Logo und rumherum sprangen Slowenen und es war Hektik, war Training vor dem Training und Nationalspieler rein, Nationalspieler raus. Ja.
Also zuerst einmal, wo ich das halt gesehen habe, hat mich natürlich brutal gefreut. Ich kam von Schwarzbrunner Lotte, das ist eher ein kleiner dörflicher Verein, dann komme ich zum WSV und die Slowenen sind hier. Also es war schon wirklich top, ne? Die EM ist hier und also die EM-Quartier von den Slowenen war hier. War halt wirklich nochmal was ganz anderes, ne? Nochmal riesig, endlich mal Journalisten und Schlagzeilen und auch wenn es nicht um mich ging. Es war halt wirklich sehr, sehr schön zu sehen, ne? Und zu deiner Frage, Jan Oblak natürlich für mich auch einer der besten Torhüter der Welt, vor allem seine Spannweite. Ich glaube auch in der EM, auch wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, er hatte einen Elfmeter gegen Ronaldo.
Ja.
Und Ronaldo schießt ihn gar nicht schlecht, der schießt ihn wirklich eigentlich gut, sehr, sehr wuchtig und hart und der holt ihn trotzdem raus. Und generell die letzten Jahre Atletico Madrid, Wuppertaler SV, die Null steht bei denen halt relativ oft, ne?
Also, das hört sich alles so gut an. Atletico Madrid, Real Madrid, Wuppertaler SV, alles in einem Atemzug.
Er hat so eine seriöse Ausstrahlung irgendwie. So ein seriöses Torwartspiel.
Der Oblak. Ja. Oblak ist ein Weltklasse-Torwart.
Ja, du definierst Weltklasse ja auch darüber, über welchen Zeitraum du es zeigst. Und Oblak ist jetzt seit Ewigkeiten Torhüter bei Atletico Madrid und er ist unangefochten die Nummer 1.
Ja.
Prädikat Weltklasse, 100%.
Aber der war wahrscheinlich nicht dein Vorbild. Also den hat man ja erst später auf die Landkarte gekriegt, weil er immer wieder bei Atletico da weit gekommen ist im Europapokal.
Also aufgewachsen bin ich tatsächlich mit Oliver Kahn, so, also die Endzeit von ihm. Da bin ich auch zum ersten Mal zum Fußball gekommen. Mir hat halt wirklich immer sehr gefallen, dass er sehr ehrgeizig war. War auch nie das größte Talent, aber ist halt dadurch durch seinen Fleiß halt dort hingekommen, wo er jetzt ist oder wo er war. Da sehe ich mich auch ein bisschen mehr wieder. Ich war auch ein Typ, der jetzt nicht so krass talentiert war. Ich musste halt wirklich hart arbeiten. Und das muss ich bis heute noch. Das ist einfach.
Was heißt talentiert? Du hast, ich glaube, ein Talent ist zum Beispiel diese reflexartigen. Ja, also was heißt Reflex? Man kann ja nicht Reflex sagen, weil das stimmt ja nicht. Es ist reflexartige Paraden. Also, dass du einfach schnell auf der Linie bist. Das ist doch ein Talent, oder?
Richtig, das ist schon. Aber ich sag mal so, das, was ich mir jetzt angeeignet habe, das musste ich schon wirklich, da musste ich lange dran arbeiten. Ne?
Strafraumbeherrschung.
Richtig, solche Geschichten auch. Ja. Ne? Natürlich wurde mir einiges vom lieben Gott mitgegeben, aber das reicht nicht. Du musst halt wirklich jeden Tag hart dran arbeiten, an deinen Schwächen arbeiten und dich auch auf deine Stärken konzentrieren, auch die bearbeiten, ne? Dass du auch dort weiterhin stärker wirst. Und du kannst das ja auch, du bist ja auch Trainer, du hast ja wahrscheinlich auch viele junge, talentierte Spieler. Und wenn sie halt nicht hart arbeiten, dann bringt das nichts, dann wird auch sie noch nichts. Ne?
Ganz klar. Genau. Also ich ziehe da manchmal einen Vergleich, wenn du Interviews mit Weltklasse-Tennisspielern hörst, ob das so ein Federer oder Nadal, die machen die kleinen Dinge im Training jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn die das machen, dann wüsste ich keinen Grund, warum das Fußballer nicht auch machen sollten, weil das sind die Basics, die musst du immer wieder
wiederholen.
Und es ist ja auch kein Zufall, dass in sämtlichen Sportarten, man kann die Sportarten so durchgehen, das würde jetzt hier zu weit führen, dass sich nicht immer das größte Talent durchsetzt. Beim Tennis, wo du gerade Tennis sprichst, Daniel Medvedev ist auch ein Weltklasse-Spieler und er hatte nicht immer das größte Talent und er spielt einen sehr eigenen Stil und ist trotzdem damit in der Top-Weltklasse und hat auch schon Grand Slam-Titel gewonnen. Und im Fußball, wie viele Talente bleiben dann hinterher auf der Strecke, weil es aus verschiedensten Gründen, vielleicht hat der Kopf mal nicht mitgespielt, eine Verletzung, es muss nicht immer der talentierteste Spieler den Weg erreichen. Kevin Großkreutz bei Dortmund, auch ein gutes Stichwort, ist Weltmeister geworden und den hat sicher dann vor der Zeit in Dortmund keiner auf dem
Zettel. Aber ich finde es auch gut, dass es so ist, wenn ich ehrlich bin. Natürlich ist Talent eine wichtige Sache. Man sieht natürlich gerne elegante Fußballer, aber dass auch Dinge wie Fleiß und Mentalität belohnt werden, und gerade im Fußball sieht man das immer wieder, ist meiner Meinung nach genauso wichtig, weil ich habe lieber einen Spieler, der vielleicht einen Tick weniger talentiert ist, der aber einen starken Willen hat, als jemanden, der sich nur auf das Talent verlässt und der dann aber nicht mehr arbeitet.
Richtig, genau.
Wo wir so viel über Wille und Mentalität sprechen und Leidenschaft, habe ich auch noch eine Frage an Mike. Am Freitag war es ja so, ähnlich wie gegen Fortuna Köln, dass dann in der zweiten Halbzeit, es wurde schwieriger für den WSV, es ist viel hinten reingedrängt worden, aber Flutlicht war an und man hat gemerkt, auch durch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, die ein bisschen fragwürdig war, dass das Publikum immer wacher wurde. Und man hat schon gemerkt, dass ihr jetzt Hilfe auch von außen braucht. Und dann war auch richtig Stimmung im Stadion, auch von der Haupttribüne, die zwischendurch aber auch dann schon mal eher ruhig ist. Wie viel kriegt ihr davon auf dem Platz mit? Weil du bist ja im Tunnel, ständig kommen irgendwelche Flanken von außen, ich glaube am Freitag 20 von rechts und links in den Strafraum geflogen. Aber wie viel zehrt ein Fußballer und eine Fußballmannschaft davon? Du kannst es ja persönlich berichten, wenn die Stimmung gerade gut ist und wenn ihr total unterstützt werdet von draußen. Gib das nochmal den Extrakick.
Also ich bin dir ganz ehrlich, jeder Spieler ist da, glaube ich, ein bisschen eigen. Ich bin eher ein Typ, der im Tunnel ist, sich auf mich fokussiert, nur auf unser Spiel und auf die 11, also die 10 Leute, die vor mir stehen, und versucht zu dirigieren, zu coachen. Aber natürlich kriegt man das mit, wenn die Zuschauer dann halt Geräusche machen oder wenn es mal gut läuft und die Atmosphäre dann im Stadion auch mal hitzig wird. Das finde ich halt cool. Also das kriegt man von außen halt natürlich mit. Und wenn es auch vor allem gut läuft, ne, und wir eine gute Aktion oder sowas in der Art haben oder eine gute Flanke bringen oder einer mal ein Tor schießt oder was auch immer, wenn dann die Fans auch mitmachen, das pusht einen natürlich, ne? Also das kriegt man auf jeden Fall mit und deshalb appelliere ich auch an die Fans, immer weiter Vollgas zu geben, gerade auch jetzt in der Zeit. Jetzt haben wir gerade eine gute Phase, aber es werden auch wieder Phasen kommen, wo es nicht so gut läuft, dass wir dann auch nicht direkt den Kopf hängen lassen, sondern einfach weiter auch die Jungs halt, wie gesagt, pushen. Und das brauchen wir und das kriegen wir auf jeden Fall mit.
Niki Dams hat, glaube ich, dir gegenüber einen guten Satz gesagt, selbst wenn wir das Ding noch, wenn noch einer durchgerutscht wären, hätten die Fans uns nicht an dem Abend fallen gelassen oder ausgepfiffen, weil sie gesehen haben, dass gekämpft worden ist.
Genau, und das musst du gerade in Wuppertal, schwieriges Publikum, auch teilweise erstmal erreichen, dass du die Leute hinter dir bekommst. Jetzt hab ich trotzdem mal ein bisschen quer gelesen nach dem Spiel und trotzdem waren die Stimmen bezüglich der fußballerischen Leistung doch relativ kritisch. Aber dann will ich immer allen Leuten sagen, schaut, guckt wo mal die Mannschaft herkommt, was im Sommer auch passiert ist. René Klingbeil hat die Mannschaft jetzt zusammenbekommen, die kämpft, die ackert, sie hat 10 Punkte in den letzten 4 Spielen geholt. Und wen interessiert in 4 Wochen, wie die Punkte geholt wurden? Du hast jetzt 11 Punkte und das ist völlig in Ordnung.
Das ist in Ordnung, trotzdem finde ich, kann man so eine Kritik auch äußern, dass die Art und Weise, wie gespielt wird, vielleicht im Moment nicht so ist, wie man sich das wünscht. Aber da finde ich, wenn wir jetzt wirklich mal ein paar Wochen zurückgehen, sowohl die sportliche Perspektive auch als die Geschichte mit den Zuschauern, da waren jetzt, glaube ich, 2500 Zuschauer am Freitagabend. Ja. Und ich finde, da hat der WSV in den letzten Wochen wirklich insgesamt gute Arbeit geleistet, dass man aus so einem schwachen Saisonstart im Grunde genommen sich rausgekämpft hat und im Moment da ist, wo man ist. Dazu kommt, das hast du auch gesagt, Marc, dass da natürlich innerhalb des Kaders jetzt auch viele Spieler wieder zurückkommen. Und dann, finde ich, kann der Trainer natürlich auch insofern auch das eigene Offensivspiel, das Ballbesitzspiel so forcieren, dass man vielleicht insgesamt ein bisschen besser, in Anführungsstrichen, Fußball spielt. Weil ich glaube, das Problem in der zweiten Halbzeit war auch, dass man zu wenig eigenen Ball besitzt hatte, um so Phasen, wo der Gegner dann stärker wird, auch überstehen zu können. An der kämpferischen Einstellung gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist völlig in Ordnung. Aber in so Phasen, wo man unter Druck kommt, ist es halt auch wichtig, dass man eigenen Ballbesitz hat.
Richtig. Ja, und da muss man dann. Weil der Unterschied zum Spiel gegen Fortuna Köln war auch, dass die Konter halt eben nicht gut genug ausgespielt worden sind. Die sind zu früh abgebrochen, zu viele Ballverluste dann schon in, vor der gefährlichen.
Aber das meine ich auch. Ja, nicht nur eigene Nadelstiche zu setzen, sondern einfach im Ballbesitz den Gegner vielleicht auch mal laufen zu lassen, um dann.
Deine Konter auch gefährlich werden. Ja. Dann zwingst du den Gegner ja auch wieder vorsichtiger zu werden.
Ja, natürlich.
Also die hatten keinen Grund, vorsichtig zu sein, weil im Prinzip die Konter gar nicht mehr in die gefährliche Zone kamen. Und dann machst du natürlich einen Gegner stark.
Ich will gar nicht, Uni, das in Abrede stellen, dass Fans das kritisieren sollen. Ich finde, es kommt auch ein bisschen immer drauf an, was bist du für ein Typ Zuschauer, beziehungsweise was bist du für ein Typ Fan. Ich mag jetzt zum Beispiel sehr, sehr gerne, und es ist egal, wo ich irgendwo einen Verein unterstütze oder auch darüber berichte, wenn die Mannschaft dann einfach alles gibt und dann ist Flutlicht auch nochmal was Besonderes. So ein Freitagabend ist immer sehr speziell, und dann gibt es aber auch die einfach einen besonderen Wert auf schönen und guten Fußball legen. Aber das ist halt momentan noch nicht gegeben.
Aber das kann ja kommen. Am Ende steht die Freude über den Sieg.
Ja, so sieht es nämlich aus.
Das ist klar.
Steht überall. Ich habe am Freitagabend in viele glückliche Gesichter geschaut.
Ja. Genau. Aber weniger glücklich war alles, was blau-weiß war. Ja. Ich nehme an, dein Bundesliga-Lieblingsverein ist nicht Schalke 04.
Nee, das ist Borussia Dortmund tatsächlich.
Ja, alter Heimat. War jetzt nicht so ganz schwer, das zu erwarten, aber kurz die Bundesliga, müssen wir drauf eingehen. Borussia Dortmund, das war nix.
Ja.
Stuttgart stärker, als man sich das gedacht hat.
Stuttgart, muss ich echt sagen,
Hütchen,
das hätte ich nicht erwartet.
Hätte ich auch nicht gedacht.
So früh in der Saison schon diese so Abgänge so... ich habe das Spiel auch in Madrid gesehen.
Ja. Ich finde, da hat sich abgezeichnet. Also die haben einen super Ball gespielt.
Gemacht. Also in den ersten 20 Minuten müssen die 2-3-0 führen.
Und vier Tage später?
Ja, und das ist das. Also normalerweise denkt man ja, okay, wenn du in Madrid so gut gespielt hast und trotzdem verloren hast, bist du jetzt irgendwie so ein bisschen geknickt, und du, Borussia Dortmund kommt, die auch gut gestartet, und die hauen die weg. Also das muss man hoch anerkennen.
Wahnsinn, dass gestern bei Dortmund Gerassi und Anton spielen, wo man in Stuttgart geglaubt hat, dass es natürlich sehr, sehr, sehr wehtut, und die hauen Dortmund
gestern 5-1 weg. Ja, Anton bin ich nicht so der große Freund von seit der EM mit dem Querschläger da gegen Spanien.
Ja, aber Andreas, der hat doch in Stuttgart super Leistung gebracht. Ja, also.
Ich habe nur den Querschläger gesehen. Und der hat dann zum spanischen Tor geführt. Oh, da ist eine alte Geschichte.
Ja.
Bayern ist natürlich, ich glaube, dieser Hunger, den der da erzeugt hat, das ist natürlich was Gefährliches für den Rest der Konkurrenten. Also dieser Torhunger und dieses, wir hören einfach nicht auf. Am Samstag kommt das große Spiel gegen Leverkusen. Leverkusen, habe ich das Gefühl, Radetzky hält im Moment auch nicht so allzu viel. Also, er hat auch nicht die ganz gute Phase, oder?
Ja.
Andreas, weißt du, was spannend ist? Zu noch Bayern Leverkusen.
Bayern gegen
Leverkusen. Letztes Jahr, oder im Februar war es, da hat der WSV in Rödinghausen gespielt. Wir waren auch vor Ort. Und wer hat danach gespielt?
Bayer Leverkusen
gegen Bayern München. Und jetzt?
Wir sind auf der Einfahrt, waren wir schon selig. Da hat der WSV in Rödinghausen 4-1 gewonnen.
Ja, 4-0.
4-0 sogar?
4-0 war das beste Spiel.
Ja, 4-0. Also 4-0. In Rödinghausen, das wirst du ja auch noch kennen. Ja. Das ist schwierig.
Gute Mannschaft
immer heimstark natürlich. Da 4-0. Wir fuhren nach Hause und dachten, na gut, jetzt gucken wir vielleicht nochmal, bevor wir das Spiel verpassen, sind wir nochmal in Schwelm eingekehrt und haben dann das Spiel gesehen. Mhm. Und das war halt auch sensationell, wie die Bayern auseinandergegangen
sind. Wobei, das Spiel war bei Leverkusen, jetzt spielen sie in München,
glaube ich. Jetzt spielen sie in München und man muss jetzt Samstag auch nicht unbedingt erwarten, dass der WSV dann ins Hecker Wien-Stadion fährt und da 4-0 gewinnt. Also da muss man natürlich die Kirche im Dorf lassen. 3-0 reicht auch erstens das, und zweitens ist Rödinghausen aber auch richtig gut diese Saison. Also da kommt schon eine schwere Aufgabe. Es kommen jetzt schwere Aufgaben auf dem WSV zu, aber wir bleiben positiv, oder?
Ja, und sonst, Wuppertaler Fußball, hast du wahrscheinlich noch sonst noch nicht so viele Berührungspunkte. Weil
tatsächlich doch.
Ja.
Meine Schwester spielt ja auch im Verein.
Genau.
Richtig, genau. Und,
ist das die Zwillingsschwester?
Meine Zwillingsschwester, genau. Richtig.
Wie kommt das jetzt, dass sie mit nach Wuppertal... also du lebst nicht in Wuppertal,
das habe ich gehört. Ich lebe in Karmethler. Und sie kommt auch aus Dortmund.
Wie viele Kilometer ist das ungefähr?
60 Kilometer war ich, ja genau. Aber meine Schwester hat sich tatsächlich beworben. Ich glaube, Wuppertal hatte da mal auf Instagram so einen Aufruf gestartet.
Probetraining,
genau. Richtig, genau, Probetraining. Und sie hat dann das Probetraining auch mitgemacht. Und das hat dann ihr gefallen, es hat dem Verein gefallen, hat dann auch Gott sei Dank gepasst. Und wenn ich auch mal Zeit habe, bin ich dann auch mal vor Ort. Ich glaube, ich war beim ersten Spiel gegen Düsseldorf, war ich auch dort, habe mir das Spiel mal angeschaut. Und ja, ich versuche auch die Frauenmannschaft zu unterstützen, so wie es geht. Ne? Wie gesagt, wir spielen halt teilweise selber. Ist halt manchmal sehr, sehr schwierig, auch mit den Ansetzungen. Aber wenn es passt, dann bin ich auch vor Ort und unterstütze auch meine Schwester.
War das nicht total komisch, dieses Spiel gegen Fortuna Düsseldorf von der Tribüne aus verfolgen zu müssen, im Stadion am Zoo, wo du eigentlich sonst im Tor
genau.
stehst? Das war schon
komisch, oder? Ja, es war komisch, schon, oder? Auf jeden Fall. Gab was ganz anderes.
Ne? Wie heißt deine Schwester?
Charité.
Okay, Charité Ruyambula. Und welche Position spielt sie?
IV, Innenverteidiger.
Ah, okay.
Ja, ja, genau.
Gut. Rechts, Linksfuß?
Rechtsfuß, okay. Ja, genau.
Ja, und es hat den Frauen ja bestimmt auch Spaß gemacht, auf dem Rasen mal zu spielen.
Richtig.
Gell? Obwohl der Rasen jetzt am Freitag, wir haben einige Rutschpartien gemacht, gell? Also so gut wie der Rasen war, aber es war
für unter anderem der Innenverteidiger von Schalke beim Spielaufbau vor dem 1:0 für den WSV. Ja,
richtig.
Der war gut gewässert. Und es hat vorher nicht so doll geregnet.
Ich glaube eher, es liegt mit der Jahreszeit, dass abends so ein herbstlicher Tau da auf die Wiesen fällt. Oder die Wiese wird auch nicht mehr so trocken, weil ist schon Herbst.
Ich hätte gesagt, der ist vorher nochmal gewässert.
Aber zu dem Tor nochmal ganz kurz. Ja. Ich finde, wir haben Terrazino oft kritisiert, das macht er überragend.
Überragend.
Also wie er nicht nur, dass er querlegt, sondern dass er vorher den Abwehrspiel auch nochmal kreuzt. Okay, der war jetzt ein bisschen weiter hinten, aber also das war vorbildlich, da nochmal den Abwehrspieler zu kreuzen, weil entweder ist er vorbei oder der haut ihn weg, dann gibt es vielleicht Elfmeter oder wie auch immer. Und dass er dann diese technische Qualität hat, den ganz sauber darüber zu legen, sieht einfach aus, ist aber nicht immer so einfach.
Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Genau. Da geht einem das Herz auf als Fußballer, wenn man sieht, dass genau so eine Aktion, das hält eine Mannschaft zusammen wie Kit. Das ist genau der Punkt. Ja. Dass man das Ding ausspielt und nicht irgendwie den Harakiri macht und am Ende bleibt hängen und alle sagen, das hätte nämlich runtergezogen.
Ich meine, wenn der Terrazino selbst schießt und der Ball geht rein, dann ist auch in Ordnung, aber er macht es technisch überragend, finde ich.
Es ist noch besser, wenn er es so
macht. Genau, noch besser, finde ich auch.
Und ganz wichtig zum Schluss dann, Kevin Hagemann hat dann sein erstes Saisontor erzielt und ich glaube schon, dass das den Jungen dann beschäftigt hat. Hat er auch so ein bisschen im Interview dann ein bisschen erzählt. Hage ist, klar ist Hage hart im Nehmen, aber wenn du so viele Scorer-Punkte sammelst in den letzten 2 Jahren und jetzt merkst, es läuft noch nicht so viel zusammen, dann gibt einem so ein Tor schon viel.
Ja, ich denke auch, dass das Tor einfach auch bezeichnend für die Stimmung in der Mannschaft ist. So, ne? Ja. Jeder ist für den anderen da. Wie gesagt, das ist ein Signal auf jeden Fall. Deshalb auch großen Lob an Terra, dass er da auch nochmal quer spielt. Wie du auch gesagt hast, Hage hat sein erstes Tor, seinen ersten Scorer. Also perfekt. Besser ging es eigentlich nicht.
Ja. Schöner Freitagabend.
Richtig. Schöner Freitagabend, das Wochenende war dann eher mal so leicht durchwachsen, vor allem für unsere Bezirksligisten wieder mal. Letzte Woche hatten wir den Sascha hier.
Genau, Sascha Odina hatten wir hier, Trainer von Germania Wuppertal. Die haben jetzt im SC Felber zweite Mannschaft leider mit 4:0 verloren. Das war eigentlich ein wichtiges Spiel, weil SC Felber zweite ist auch da in der ähnlichen Tabellenregion.
Ja, die kommen nicht raus.
So. Bitte?
Die kommen nicht raus
und vor allem kassieren natürlich auch unheimlich viele Gegentore, machen selbst keine Tore, obwohl sie Torschancen haben, was man so liest. Ja, also das ist im Moment eine ganz schwierige Phase. Da rauszukommen ist nicht so einfach, aber wir haben ja hier jemanden bei uns sitzen, der auch in so einer ähnlichen Phase war und weiterarbeiten und versuchen da irgendwie es nächste Woche besser zu machen. Mehr kann man da eigentlich nicht so sagen.
Also ich gebe nach dem Saisonstart des WSV und parallel dann auch, also ich feuere ja den FC Schalke dann auch noch nebenbei an. Und wenn man dann nochmal zurückdenkt, 5-1, erstes Spiel gegen Braunschweig gewonnen, Schalke, und dann in Nürnberg unglücklich verloren mit einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Und seitdem geht es bergab und ganz anders der WSV, der aus einer sehr schwierigen Phase einfach rausgekommen ist. Und Fußball ist einfach, und das zeigen diese beiden Saisonstarts, die gegensätzlich zueinander laufen, einfach 0-0-0 planbar. Deswegen tut der WSV gut daran, jetzt sich auf Mittwoch zu fokussieren, gar nicht an Rödinghausen zu denken. Das ist dann unsere Aufgabe, über Rödinghausen und über das Hecker-Wien-Stadion schon mal zu sprechen. Aber der WSV spielt am Mittwoch in DV Solingen. Das wird schwierig genug, auch wenn man fußballerisch besser ist. Und da gilt es einfach dann, ja, dieser vielleicht auch hitzigen Atmosphäre dann einfach entgegenzuwirken und souveräne Runde weiterzukommen.
Du kennst die Qualität von Landesligisten. Da haben wir den Kronberger SC, ist unser einziger Landesligist. Wuppertal ist da jetzt im Amateurfußball jetzt nicht so reich gesegnet mit höherklassigen Vereinen. Aber in der Landesliga, ein Landesligist ist schon mal in der Lage, auch im Regionalligist B zu tun, ne? Bestimmt.
Ja. Ja, vor allem die Atmosphäre sollte man da nicht unterschätzen. Also
Solingen ist sozusagen fußballlos, mehr oder weniger, was Spitzenfußball angeht.
Ja, leider.
Die haben, das ist lange vor deiner Zeit gewesen, war der WSV hier in der Oberliga drittklassig und Union Solingen hat lange, lange in der zweiten Liga gespielt.
Wow. Gab es eine große Rivalität auch?
Also die haben den praktischen Rang abgelaufen. Dann gab es in Remscheid noch die Lüttringer Hauser, die haben auch zweite Liga gespielt. Und in Wuppertal hat man sich aus der Ferne angesehen, den Profifußball. Das war eine harte Zeit.
Ja, und DV Solingen hat auch den einen oder anderen guten Spieler. Tarkan Türkmen ist jedem ein Begriff in Wuppertal, sehr guter Fußballer.
Ganz viele Ex-Kronberger genau. Spielen bei DV Solingen.
Ja, mittlerweile nicht mehr ganz so viele, weil der eine oder andere gewechselt ist. Aber die haben mit Engin Kızılasan einen sehr guten Trainer, der früher auch höher gespielt hat, der die Truppe auch pushen wird. Und die haben eine Mannschaft, die sowohl wehtun kann, körperlich, als auch fußballerisch. Also da muss der WSV schon...
Hat jemand die Tabelle im Kopf? Wie haben die gespielt am Wochenende?
Ja, unentschieden gespielt. 2-2 gegen VfB Hilden.
Zweite Mannschaft.
Und ich gehe mal davon aus, dass sie mit einer ähnlichen Aufstellung
stehen
auch am Mittwoch spielen. Ja, stehen unteres Mittelfeld, finde ich, aber schon eine fußballerisch gute Mannschaft. Und Ali Ahmad, Mehmet Tunç, Tarkan Türkmen genau. Und Tunca Altuntaş, also sind schon alleine vier Ex-Kronenberger da, Blerton Muharemi, also die haben schon fünf, sechs Kronenberger halt im Kader. Du wolltest bestimmt wissen...
Nee, ich wollte jetzt mal über die Kronenberger sprechen.
Achso, nee, aber du wolltest doch bestimmt auch wissen, ob wie gut so eine Landesliga-Mannschaft ist und ob sie einer Regionalliga-Mannschaft Paroli bieten kann. Die Antwort ist ja, wenn der Regionalligist das auf die leichte Schulter nimmt und an dem Tag nicht hundertprozentig fokussiert ist, aber das wird Mittwoch natürlich nicht passieren. Nicht.
Und Kronenberg haben wir jetzt die ganzen gesprochen, die nicht mehr da spielen, wenn man die ganze Legion noch aufzählen, die jetzt beim 1. FC Remscheid spielen. Aber was ist mit Kronenberg? Das war jetzt auch fast sehr gut. Nur fast sehr gut.
Ja, also war eigentlich schön gestern, tolles Wetter, 25 Grad, 120 Zuschauer. Konnte man sich gut angucken, wieder mit meinem Freund Julian Krey, der wieder mit mir geguckt hat. Und wir haben uns das angeschaut und Kronenberg hat gestern guten Fußball gespielt. Ja, hat aber vergessen, so ein bisschen Konstanz in den Fußball reinzubekommen. Also es war nur wirklich in Phasen sehr, sehr ansehnlich. Und ja, dann hat man sich, so habe ich es auch geschrieben, in der zweiten Halbzeit dummerweise auf einen offenen Schlagabtausch eingelassen gegen einen Gegner, der fußballerisch eigentlich nicht besser war als Kronenberg und hat dann zwar das 2-1 gemacht in der 89. Minute und ich habe aber trotzdem zu Julian Krey gesagt, ich glaube, irgendwas passiert noch. Ich hatte es irgendwie im Gefühl und dann kassiert man in letzter Sekunde dann das 2-2. Ich habe auch geschrieben, dass es tabellarisch nicht schlimm ist, aber wenn du jetzt siehst, die beiden Heimspiele Turo Düsseldorf 2-1 verloren und Fischeln 2-2, beides total unnötig. Deswegen,
vor allem die zwei Punkte noch abzugeben.
Ja, bis Sechster, das ist okay.
Das ist okay für den CSC.
Aber halt nicht mehr.
Ja.
So ist es aktuell.
Ja, und okay und nicht mehr ist das, was die anderen Bezirksligisten machen. FSV Vohwinkel verliert zwar aus.
Verliert gegen ASV Mettmann, genau. Kurz vor Schluss, wobei Vohwinkel relativ lange in der zweiten Halbzeit in Unterzahl gespielt hat, wohl ein gutes Spiel gemacht hat, auch dem 2-1 näher war als der Gegner wohl und dann verliert man zum Ende unglücklich gegen ASV Mettmann, aber ASV Mettmann ist eine Mannschaft in der Bezirksliga, die definitiv mit zum Favoritenkreis gehört, weil die sehr gut besetzt sind, haben ein paar Ex-Profis auch in der Mannschaft drin.
Mehmet Bodsteppe.
Ja, genau, unter anderem und ich glaube, mit der Leistung kann man zufrieden sein in Vohwinkel. Mit dem Ergebnis sieht es so aus, als wenn Vohwinkel die Saison mit der absoluten Spitzengruppe höchstwahrscheinlich nichts zu tun haben wird. Es ist schwierig zu handeln, weil ich glaube, Marc Bach und die Vohwinkler schon so ein bisschen darauf spekuliert hatten, die Saison wirklich oben lange mit dabei zu sein, eventuell anzugreifen. Und was natürlich ein absolutes Ausrufezeichen ist der TSV Ronsdorf. In Harzopf mit 2-1 zu gewinnen. Harzopf gilt auch als sehr starke Mannschaft. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, Marc. In Germania haben die, glaube ich, so hoch gewonnen als eins der ersten Spiele. Ne? Warst du da nicht auch vor Ort?
Nein, da war ich nicht
vor Ort. Ach, der Günther Jäger war da, genau. Weil so viele Trainer auch mit da waren. Aber Harzopf gilt auch als sehr gute Mannschaft in der Bezirksliga. Und das sind natürlich drei Punkte für Ronsdorf, die jetzt nicht jeder so auf dem Zettel hat.
Für Ronsdorf freut es mich total, weil die haben jetzt schon einige Siege eingefahren und haben, ich glaube, 12 Punkte jetzt. Das ist schon, man konnte nicht unbedingt damit mitrechnen und die haben eine sehr schwierige Saison hinter sich. Wir haben viel darüber gesprochen und die sind durchs Tal der Tränen gegangen und der Abstiegsklippe so kurz vor Schluss noch dann entkommen. Deswegen ist das, was jetzt passiert, freut mich einfach sehr für diesen sympathischen Verein von den Südhöhen.
Ja, und jetzt kommen wir wieder zu einer Liga, wo die Torhüter sich ganz warm anziehen müssen, die Kreisliga A. Ja,
Mike, sei froh, dass du nicht in unserer Liga spielst. Ja. Die Stürmer, wo würden die Dinger dann links und rechts?
Ja. Sind die Stürmer so gut? Man könnte den Eindruck haben, dass du als Trainer der Einzige bist, der sagt, erstmal zu null. Aber das scheint irgendwie der Spruch, der scheint nicht mehr zu gelten. Man gewinnt lieber 5-4 und 5-3.
Nee, ich bin gar nicht so, dass ich sage, erstmal zu null. Aber ich finde, wenn eine Mannschaft insgesamt gemeinsam angreift und auch verteidigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man wenig Gegentore bekommt. Und trotzdem will ich natürlich auch, dass meine Mannschaft viele Tore macht, viele Chancen rausspielt. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie Beton anrühren und deswegen zum Null spielen.
Habe ich ja nicht behauptet. Nee. Aber 6 Spiele, alle gewonnen.
Alle gewonnen,
und jetzt am Wochenende 3-0 gegen 7.
Genau, gegen 7, Aufsteiger aus der Kreisliga B. Ja, wir haben verdient gewonnen, Mund abwischen, weiter geht's. Gut. Viel mehr will ich zu dem Spiel jetzt gar nicht sagen. Also es war in Ordnung, wir haben verdient gewonnen.
Kopf-an-Kopf-Rennen mit Viktoria Rott.
Genau.
Die haben einen Stürmer, den würdet ihr wahrscheinlich auch Sorgen machen.
Den haben wir aber auch.
Ihr habt den Desic, macht 3 Tore am Wochenende. Aber Hacic,
genau,
ehemaliger bosnischer
Jugendnationalspieler,
ja, genau. Profi, hat jetzt in wie vielen Spielen?
6.
6 Spiele, 17 Tore gemacht. Wow. Hat also einen Schnitt von knapp 3. Die macht er eigentlich immer.
Ja, der macht im Moment wirklich Tore ohne Ende. Also
das ist, aber ja fast, ist ja fast ein Dreierschnitt.
Aber er kommt für eben, ich habe mal hochgerechnet, auf dick über 100 Tore in der Saison. Nee, so wird er nicht schaffen. Aber ihr spielt ja noch gegen euch. Also Rott auch 18 Punkte, dann Union, dann haben wir noch
Linde, die
Verfolger Linde und Sonnborn.
Jugoslavia beide 13 Punkte, glaube ich.
Ich glaube, Sonnborn hat 14, Jugos hat 13, meine ich. Okay. Ja, im Moment sind wir, im Grunde genommen haben alle Spiele gewonnen, genauso wie Viktoria Rott, aber die Mannschaften, die dahinter sind, die sind relativ nah dran. Also das ist im Moment eine Momentaufnahme. In dieser Liga, finde ich, kann an jedem Spieltag alles passieren.
Also für Michael einfach zur Erklärung, wir sprechen gerne über diese Liga, weil 11 Wuppertaler Mannschaften einfach in dieser Liga spielen. Das heißt, der Kern der Wuppertaler Teams hält sich leider in dieser Liga und nicht höher auf. Und jetzt gibt es diese Saison, haben wir vor der Folge kurz gesprochen, 2 Aufsteiger und möglicherweise kommen vielleicht mal 2 hoch.
Aber ist ja alles sehr schnell und vergänglich, aber wenn man überlegt, man muss in einem langen Zeiträumen manchmal rechnen. Das Stadion am Zoo wird jetzt am 5. Oktober 100. Und ich finde es toll auch, dass die Jugend jetzt auch mal die Chance kriegt, da zu spielen. Das war ja alles wegen dieses Rasens. Da hast du auch was verpasst, Mike. Also der Rasen war für Torhüter also sozusagen lebensgefährlich, Rückpässe. Wenn die dann hochgesprungen sind und ich glaube 3 oder 4 Mal, also es ist jedem Torhüter passiert, dass er drunter gesäbelt hat.
Okay.
Also von den Gästen,
also wirklich schwierig.
Diese Rückpässe auf den Torhüter und der will dann, sag mal, sauber zurückspielen, dann kommt der Maulwurf oder was auch immer, da schon weggeflügt war und der Ball springt ungefähr einen halben Meter hoch. Wow. Also die Szenen hat es etliche gegeben.
Aber großes Lob auch an die Greenkeeper aktuell, die da wirklich einen überragenden Job machen.
Die machen es auch möglich, dass halt auch mal die Frauen da spielen dürfen vom WSV und jetzt am Wochenende die U17, die in der höchsten Liga spielt, die hat es leider gegen Schalke, man kann nicht alle Spiele gegen Schalke gewinnen, die hat 0-2 verloren, ist eine kleine Serie jetzt auch zu Ende, die sind jetzt zum ersten Mal aus den ersten 3 Plätzen, die dann für diese Playoffs um die deutsche Meisterschaft oder was da alles noch kommt, berechtigt raus. Und das war eigentlich auch zu erwarten. Aber dafür hat die A-Jugend jetzt endlich mal wieder
4-0 gewonnen.
Ja, und scheint wieder am Laufen zu sein. Gerade einen Zug abgefahren.
Ja.
Und das war jetzt sozusagen das Signal, dass wir zum Ende kommen müssen.
Das war die Glocke, genau.
Das war die Glocke, der Gong. Ihr habt heute Training, also wir zeichnen am Montag auf.
Mhm.
Ullendal.
Richtig. Genau, 14:30 Training.
Könnt ihr euch schon mal so ein bisschen auf den Platz in der Jahnkampfbahn in Solingenwald einstellen? Das wird ja wahrscheinlich auch kein, jetzt nicht der Rasenteppich schlechthin sein.
Aber ist das ein Rasenplatz in Solingen, wo gespielt wird?
Ja.
Ja? Achso,
okay. Stadion.
Da gehe ich von aus, ja.
Also mir ist nichts daraus bekannt. Ich glaube,
dass ich sich weiß es gar nicht, deswegen frage ich.
Ich wollte mich ab morgen um die Vorbereitung auf DV Solingen
kümmern. Da wird auch schon mal American Football gespielt, also es müsste ein Rasenplatz sein.
Aber eine Sache müssen wir noch sagen, türkischer Verein DV Solingen, türkischer Spieler, der beim WSV gebombt hat, Sami Güler, 23 Tore hat er geschossen, ja, für den WSV spielt er aktuell mit Publikumsliebling Kevin Pötlik bei Viktoria Köln und die haben gestern eine sensationelle Schlussphase erlebt, wie man sie auch aus WSV-Zeiten schon kannte, 0-1 gegen Ferl zurückgelegen und dann kam Kevin Pötlik erstmal, der einen super Vorstoß gemacht hat, wie man ihn auch aus WSV-Zeiten kennt, bereitet da ja überragend das 1-1 von Sami Güler in der 92. Minute vor und dann hat sich Sami Güler gedacht, bei einem Einwurf, auch ich köpfe den jetzt noch rein, 96. Minute 2-1. Der Mann hat jetzt 5 Tore und hat alle 5 Tore als Joker erzielt und führt jetzt die Torschützenliste in der dritten Liga an. Freut mich für ihn persönlich und freut mich auch für Kevin Pötlik, dass er da gestern seinen Teil dazu beitragen konnte oder dass beide ihren Teil dazu beitragen konnte, dass Viktoria Köln dreifach gepunktet hat in der dritten Liga.
Ja, irgendwo sind die Wuppertaler oder Ex-Wuppertaler immer alle verstreut. Ja, wir machen nächste Woche dann weiter, hören, wie es in Rödinghausen gelaufen ist. Erstmal das Pokalspiel wünschen wir viel Glück und Dankeschön. Erfolg natürlich. Freuen wir uns alle auf weitere Pokalspiele. Was haben wir sonst noch? Ein bisschen Bundesliga dann?
Bundesliga auf jeden Fall. Bayern. Aber ich wollte nur noch mal kurz sagen, sollte der WSV in Solingen weiterkommen, geht es nach Essen, nach Krail.
Genau, also das müssen wir noch dazu sagen. Die Auslosung war schon. Okay. Aber ich will mich da noch nicht weiter mit beschäftigen, weil so eine zweite Runde kann schon mal anstrengend sein.
Das hat noch nie gut getan, wenn wir uns schon über das Halbfinale oder das Viertelfinale unterhalten.
Aber ja, es ist nur noch ein Landesligist im Wettbewerb, im Achtelfinale und den würde der WSV dann im Achtelfinale bekommen, aber auch Krai ist kein einfaches Los. Auch da war ich schon und das kann auch speziell sein. Also so ein Mittwochabend. Nee, das ist Kunstrasen. Aber Essen auf Fußball sowieso.
Ja. Und sehr, Essen sowieso. Sehr speziell. Ach, vielleicht gibt es ja irgendwie, dass sie doch in ein größeres Stadion dann gehen, oder?
Ja, aber die haben vor 2 Jahren schon mal, Krai hat schon mal gegen WSV auf seinem Kunstrasenplatz da gespielt. Das würde auch wieder passieren, aber ich werde da jetzt keinen Gedanken mehr dran verschwenden und fokussiere mich auf Mittwoch.
Genau, und dann wünschen wir uns noch, dass die WSV-Fans alle ganz vernünftig sind und alle lieb sind und dem WSV keine zusätzlichen Kosten bescheren durch irgendwelche Aktionen in Solingen oder später in Essen-Greil. Das wäre auch ganz hilfreich. Ja, alles Gute. Wir freuen uns auf das nächste Fußballwochenende. Mike, alles Gute wünschen wir dir. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ist auch nicht selbstverständlich. Du musst jetzt noch ein bisschen Zeit überbrücken bis zum Training, aber das kriegen wir auch noch hin.
So sieht's aus. Alles Danke, gut. dass ich hier sein durfte.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Dies ist ein Podcast der WZ.